Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und am anderen Ende der Leitung ist heute wieder der Erich mit dabei. Servus, Erich.
Hallo, Philipp, grüß dich.
Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Der Timo ist ja heute unabkömmlich und da bist du dann selbstlos eingesprungen sozusagen, damit ich mir hier nicht alleine einen abbrechen muss mit der heutigen Episode. Und ja, da du schon mal da bist, können wir auch gleich anfangen mit einem Thema, von dem ich nämlich gar nichts weiß. Und zwar hat es Rennen in Macau gegeben von der Formel 3 und vom GT Cup. Und da sind drei Formel-E-Fahrer mit unterwegs im Starterfeld oder den beiden Starterfeldern. Da könntest du vielleicht mal kurz einen Abriss liefern, was da so abgegangen ist heute.
Ja, heute früh gab es das Macau Grand Prix-Rennen der Formel 3 und des GT Cups. Ganz kurz zur Formel 3, da sind zwei Formel-E-Piloten gefahren. Zum einen Antonio Felix da Costa vom Andretti-Team und der zweite Fahrer war dann Felix Rosenqvist, der Senkrechtstarter vom Mahindra-Team. Letzte Woche ja sensationell Platz 3 geholt. Und die beiden, ja, die haben sich ein sehr gutes Ergebnis herausgearbeitet. Felix da Costa hat gewonnen, Platz 2 ging an Rosenqvist. Muss man natürlich dazu sagen, es war nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick ausschaut, denn da Costa hatte trotz Pole Position keinen idealen Start, keinen guten Start und wurde von dem Brasilianer Sete Camara gleich überholt. Und dann gab es halt in der Zwischenzeit 15 Runden, glaube ich, waren es insgesamt, gab es zwei Safety-Car-Phasen und in der ersten hat es dann Felix da Costa genutzt, seine Erfahrung und seine Cleverness hat er ausgespielt und dann hat er diesen Brasilianer, diesen jungen Mann, ist an dem vorbeigezogen und dann hat er sich den Sieg nicht mehr nehmen lassen. Ist ganz interessant, Felix da Costa hat ja 2012 in Macau schon einmal gewonnen, also sein zweiter Sieg in Macau und er war überglücklich bei der Siegerehrung, hat auch Tränen vergossen, also ich habe ihn noch nie so emotional gesehen wie bei dieser Siegerehrung.
Okay, da scheint ihm ja viel dran gelegen zu haben.
Ja, er ist ja Portugiese und Macau war ja mal früher eine portugiesische Kolonie.
Ja,
und
da schließt sich der Kreis, siehst du, habe ich nicht gewusst.
Genau, so schließt sich der Kreis. Felix da Costa mag die Stadtkurse und gerade dieser Macau-Stadtkurs, sagen alle Fahrer, muss schon was ganz Besonderes sein.
Das ist so ein bisschen so ein zweites Monte Carlo, ne? So ein zweites Monte Carlo sozusagen.
Genau, durch diese Häuserschlucht und es gab schon auch Unfälle. Also es war nicht so, dass das alles so glimpflich vorbeigegangen ist. Darum gab es ja auch zwei Safety-Car-Phasen, aber diese Unfälle waren relativ harmlos. Und Felix Rosenqvist war ja übrigens der Titelverteidiger, hat ja letztes Jahr gewonnen und der hat auch einen riesen Job gemacht. Also der ging von Platz 6 ins Rennen und hat dann einen nach dem anderen überholt. Eine Runde vor Schluss hat er dann den Brasilianer, diesen Sete Camara, noch geschnappt und holte sich Platz 2. Leider hat es nicht mehr ganz gereicht, Felix da Costa anzugreifen. Wäre natürlich nochmal interessant gewesen, wenn das Rennen ein, zwei Runden länger gegangen wäre. Aber ich glaube, mit Platz 2 kann er auch gut leben.
Jetzt habe ich mich natürlich vor der Sendung schlau gemacht und weiß, dass der Rosenqvist schon die letzten zwei Macau Grand Prix gewonnen hat, oder?
So ist es, ganz genau. Also der Schwede, der hätte die große Chance gehabt oder die historische Chance, Macau dreimal hintereinander zu gewinnen und da wird er sich vielleicht ein bisschen ärgern. Aber hat natürlich ein bisschen das Pech gehabt oder den Nachteil gehabt, von Platz 6 ins Rennen zu gehen. Und wenn man sich mal diesen engen Stadtkurs in Macau ansieht, das ist nicht so einfach, dort an die Vorderleute vorbeizugehen. Ich meine, das sind auch alles keine schlechten Fahrer, auch wenn es ganz junge, unerfahrene Fahrer sind. Aber ja, der Rosenqvist, ich glaube, ein, zwei, drei Runden länger, dann wäre es nochmal ganz spannend geworden im Duell mit Felix da Costa.
Ja, haben wir ja auch letzte Woche in Marrakesch bei der Formel E gesehen, was der Rosenqvist zu leisten imstande ist. Das ist, das verheißt Großes und er hat auch schon viel Großes und Spannendes gezeigt. Das ist immer so ein wahrer Ritter auf der Kanonenkugel, wenn der unterwegs ist. Da kann man sich auf, glaube ich, viele spannende Rennmomente noch freuen mit dem jungen Mann.
Das ist richtig, ja. Also dieses Formel-3-Rennen war wirklich ein spannendes Rennen, ein interessantes Rennen. Ganz im Gegensatz zum GT-Weltcup, ist dort der Venturi-Pilot, der Deutsche Mauro Engel, gefahren. Hat auch einen guten Platz erzielt. Er erreichte Platz 3. Aber das Rennen, wenn man sich angesehen hat, also es war ein total chaotisches Rennen. Und ja, da gab es dann auch relativ früh einen Unfall. Gab auch einige Safety-Car-Phasen. Und dann gab es noch einen wirklich fürchterlichen Horrorunfall des Belgiers Laurent Vanthoor. Er ist für Audi gefahren. Der wurde vom Porsche-Fahrer Earl Bamber überholt. Und in der ersten Start-Ziel-Kurve hat er sich dann überschlagen und ist praktisch auf dem Dach entlang gerollt. Also es hat wirklich furchtbar ausgesehen, aber Gott sei Dank ist er unverletzt aus dem Wagen geklettert. Und die Rennleitung hat sich dann entschlossen, das Rennen nicht wieder zu starten. Das Kuriose ist, bis zu diesem Unfall hat dieser Belgier, dieser Vanthoor, geführt, und deswegen wurde er auch als Sieger proklamiert. Also der Belgier hat gewonnen, und zweiter wurde ein Porsche-Fahrer, Kevin Estre, und eben dritter der Mauro Engel. Aber man muss mal überlegen, es gab insgesamt nur 4 gezeitete Runden, also es war eines Weltcups-Finales, ehrlich gesagt, nicht würdig.
Also es war auch noch Finale.
Es war Finale,
Auch das
genau.
noch. Ist das nicht so, dass man eine gewisse Strecke gefahren sein muss, damit das Rennen gewertet werden kann? Oder war das nach 4 Runden schon erreicht?
Naja, es waren ja schon mehr Runden, nur es waren 4 gezeitete Runden, und
Ja.
die
Ach
restlichen
so,
Runden, das waren
Safety Car
lauter
Runden.
Safety Car Runden, und man hat dann das Rennen einfach nicht mehr gestartet, weil man scheinbar gesagt hat, okay, so viel Zeit für die nächsten Rennen, gerade für das Formel 3 Rennen, ist nicht. Und dann hat man halt gesagt, okay, man nimmt die Runde zuvor, wer lag in Führung, und aufgrund dessen hat man dann eben so das Ergebnis so ausgesagt. Was halt witzig ist, der Vanthoor hat ja eigentlich den Unfall, den Rennabbruch hervorgerufen und wurde dann dennoch als Sieger, also war bei der Siegerehrung der Erste. Und sehr glücklich haben die alle, sowohl bei der Siegerehrung als auch bei der Pressekonferenz, nicht gewirkt. Alle waren froh, auch Mauro Engel hat es dann gesagt in der Pressekonferenz, dass alle unverletzt geblieben sind, und das war das Wichtigste dieses Rennens. Aber für den Motorsportfan war es wirklich, ja, ich sag mal, Motorsport zum Abgewöhnen.
Okay, ja, das klingt doch eher ärgerlich. Ja, da bin ich ja froh, dass ich das nicht so verfolgt habe. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch eher geärgert heute. Naja, gut. Aber ich glaube, das wäre es erstmal mit Formel E fernen Themen, oder? Hast du noch was zu den beiden Rennen zu erzählen?
Nö, nö, das war's eigentlich.
Ja, dann blicken wir doch ein bisschen zur Formel E und nach Deutschland und in Richtung Zukunft. Und zwar gibt es wieder Querelen rund um den E-Prix von Berlin. Nächstes Jahr, 10. Juni 2017, soll dieses Rennen-Event dort stattfinden. Und ja, so wie in diesem Jahr gibt es da politische Querelen. Da hat jetzt die Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Mitte sich gegen dieses Rennen ausgesprochen und einen Antrag gegen das Event beschlossen. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das irgendwie das Gleiche, was wir dieses Jahr auch schon gesehen haben, oder? Gibt es da irgendwie einen Unterschied oder ist das eigentlich dieselbe Problematik? Ich blicke nicht so ganz durch.
Ja, man kann schon sagen, the same procedure as every year. Ist eigentlich sehr schade, ja. Ist das gleiche Problematik, dass die bestimmte Lokalpolitiker in Berlin-Mitte und in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg sich gegen die Formel E wehren. Sie wollen einfach nicht, dass das Rennen vor ihrer Haustür stattfindet. Wobei ich natürlich das Argument nicht ganz nachvollziehen kann, E-Mobilität sei mehr als nur Rasen in der Innenstadt. Also ich finde das einen ziemlichen
Ja, das war
Schwachsinn, ehrlich.
der Tweet von diesem Landesvorsitzenden Olaf
Genau, von der,
Lemke.
genau, ich finde das einen ziemlichen Schwachsinn, denn auch er wird nicht die Zeit anhalten können, und die E-Mobilität ist im Vormarsch, und früher oder später werden wir auch alle auf E-Mobilität setzen müssen.
Das macht schon Sinn. Also ich weiß nicht, wie viel Einfluss tatsächlich Anwohner dieser Bezirke irgendwie auf die Entscheidung haben, die da jetzt getroffen wurde oder die da gerade verfolgt wird. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Geister sich da scheiden. Also die Leute, die da wohnen, sind sicher, finden es einerseits spannend. Die können auf dem Balkon stehen, trinken Kaffee oder Bier und schauen da runter und sehen sich das Rennen an und freuen sich, dass das irgendwie direkt zu ihren Füßen dort stattfinden kann. Denn näher dran sein kann man kaum. Und die Leute, die da wohnen, werden wahrscheinlich nicht mal Eintritt zahlen müssen, um sich das so aus der Vogelperspektive anschauen zu können, aus dem Haus heraus. Andererseits geht damit natürlich auch eine Menge Verkehrschaos wahrscheinlich Hand in Hand, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ganz glimpflich abgeht, wenn man da irgendwie größere Straßen mitten in Berlin sperren muss für das Rennen. Und das, ich weiß jetzt nicht, wie lange die vor dem Rennen schon beginnen, das aufzubauen und zu planen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass relativ lange Zeit vor dem Rennen und auch nach dem Rennen Zeit benötigt wird, um alles auf- und wieder abzubauen. Also dass da nicht jeder so glücklich drüber ist, das kann ich mir schon vorstellen. Allerdings ist es natürlich schade, dass man über sowas immer streiten muss, wenn man jetzt AGAG und die Formel E oder dieser Rennzirkus ist und sich auf die Fahnen geschrieben hat, eben genau im Herzen der Städte den Leuten das nahe zu bringen, dass man spannenden Rennsport und E-Mobilität vereinen kann. Das ist natürlich dann ärgerlich, wenn man an solchen Hürden immer scheitert oder genug Anlauf nehmen muss, um über solche Hürden drüber zu springen. Das ist natürlich nicht so schön.
Ist scheinbar ein deutsches Problem, oder?
Ja, anscheinend. Wobei wir natürlich nicht wissen, ob das wenn es in anderen Städten auch so wäre, dann würde man das wahrscheinlich ebenso erfahren, wie wir es hier über Berlin erfahren. Wobei ich mich schon manchmal frage, ja, warum der Kalender so aussieht, wie er aussieht, ob das auch irgendwie politische Probleme sind, dass Stadtverwaltungen sagen, wir wollen das hier nicht haben, weil uns das zu viel Ärger und Aufwand macht, oder woran das liegt, am Geld oder sonst was, ich habe keine Ahnung, ich kann das nur schwer einschätzen, aber ja, ärgerlich, klingt aber auch tatsächlich nach einem sehr deutschen Problem, kann mir vorstellen, dass in vielen anderen Ländern da die Begeisterung überwiegt und die Politik dann nicht so wichtig ist.
Ja, ich muss noch dazu sagen, ich war heuer selber in Berlin und habe mir das mal so ein bisschen auch von der Zuschauertribüne angesehen und habe auch so diese Balkone beobachtet, die Leute, also die waren alle bestens drauf, wie du schon gesagt hast, die haben da gefeiert, haben Freunde, Familien eingeladen, haben da oben Picknick gemacht, also es war wirklich eine gute Stimmung und dieses Event im Mai in Berlin, das war wirklich ein Riesenerfolg und es ist schön, dass die Formel E wieder nach Berlin-Mitte geht, muss ich ganz ehrlich sagen, denn nichts gegen Tempelhof, aber dieses Flair, diese Innenstadt in Berlin-Mitte ist halt einfach besser wie Tempelhof draußen, auch wenn es da vielleicht ein bisschen ruhiger ist und mehr Platz zur Verfügung steht, aber die Zuschauer sind ganz nah dran, wie du schon gesagt hast, und die Promoter des Berlin-Ibri, diese Agentur Weingärten und Gill, die haben jetzt kürzlich ja auch mitgeteilt, sie wollen die Abbau- und Aufbauzeiten ja kürzer gestalten. Sie wollen auch die Leute näher an die Strecke ranlassen, die auch nichts zahlen müssen. Und ich glaube, sie wollen im Innenraum der Strecke noch Tribünen aufbauen, dass man halt noch mehr Zuschauer bekommt. Also sie machen was, das heißt, sie ignorieren diese Forderungen oder diese Kritikpunkte nicht und versuchen halt so gut es geht, das zu organisieren.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Also ich glaube, einerseits ist sehr viel Zuspruch und die Faszination an der ganzen Geschichte ist durchaus da. Das hat man, wie du schon beschrieben hast, sehr gut sehen können. Am Rennen im Mai war es, glaube ich, ne? Mai hast du gesagt?
Mai, genau.
Genau, hat man da schön sehen können. Ich kenne tatsächlich nur die YouTube-Zusammenschnitte davon. Und so ein paar Reportagen, die es darum herum gegeben hat, da gab es doch jetzt auch erst kürzlich NTV oder N24 diese Doku dazu. Da konnte man eigentlich auch ganz schön sehen, dass die Leute drumherum ganz gut damit klargekommen sind und es eigentlich cool fanden, so aus ihrem Haus heraus sich so ein Rennen anschauen zu können und das Ganze drumherum, vorher und nachher, ist ja jetzt auch nicht so uninteressant, denn da siehst du ja die ganzen Dinge, die du im Fernsehen oder hinterher bei den Highlight-Videos, die Formel E mal zur Verfügung stellt, die du da eben nicht sehen kannst.
Berlin ist eine sehr, sehr tolerante Stadt und die für alles offen sind. Und ich verstehe es auch nicht ganz, warum sie sich da immer so dagegen wehren. Oder ich hoffe nur, dass der Senat sich diesbezüglich nicht beeinflussen lässt und das dann überstimmt und diesen Antrag oder gegen das Verbot nicht zustimmt. Müssen wir mal abwarten, was da rauskommt, aber ich gehe schon schwer davon aus, dass wir in Berlin den deutschen Ibri sehen werden.
Seien wir optimistisch. Wenn wir pessimistisch sind, geht es wahrscheinlich auch nicht anders aus. Also können wir uns einfach erstmal darauf freuen und abwarten und hoffen, dass es funktioniert.
Genau. Ja. Eins muss man noch auch dazu sagen. Es gab dann auch immer wieder Kritikpunkt. Wer zahlt denn den ganzen Spaß? Die Formel E hat diese Gebühren, die sie von der Bezirksverwaltung Mitte, glaube ich, und Friedrichshain bekommen hat, bezahlt. Es waren knapp 400.000 Euro, diese sogenannten Sondernutzungsgebühren. Also es ist ja nicht so, dass die dass die Stadt Berlin dort drauf zahlt. Im Gegenteil, es wurde auch eine neue Straßenbelege wurde draufgesetzt. So schlecht kann es für Berlin auch nicht sein. Und allein die Werbung, was die Stadt dann bekommt, ist sicherlich nicht von schlechten Eltern.
Ja, ich denke auch, eigentlich ist es ein ganz rundes Programm. Naja, hoffen wir das Beste. Wollen wir zum nächsten Thema übergehen?
Gerne.
Denn selbst an der Formel E geht dieses Trump-Thema der letzten Wochen nicht vorbei. Nach der Präsidentschaftswahl, die ja mit dem bekannten Ergebnis, müssen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, da macht man sich aber tatsächlich sogar in der Formel E Gedanken darüber, was für Auswirkungen das jetzt haben kann. Denn der Mr. Trump ist ja jetzt dem Klimaschutz gegenüber nicht sonderlich positiv eingestellt, sage ich mal. Und es gibt sogar Befürchtungen, dass man dem Pariser Abkommen den Rücken kehren könnte, wenn jetzt dann im nächsten Januar die Machtübergabe stattgefunden hat. Und Alejandro Agag, der Formel E-Chef, sage ich mal, hat jetzt verlauten lassen, dass er den Kollegen Trump nach New York zum Rennen einladen wollen würde, um ihm ein bisschen anderen Blick mitgeben zu können auf das Thema Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und ist wohl relativ optimistisch, dass man mit einem Event wie einem Formel-E-Rennen den Herrn umstimmen könnte in seiner Meinung bezüglich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das ist natürlich eine sehr optimistische Einstellung. Keine Ahnung, Erich, wie siehst du das? Glaubst du, dass man da wirklich was bewirken kann?
Naja, ich finde mal, der Versuch ist es auf alle Fälle wert.
Das auf jeden Fall, ja.
Wert. Und ich weiß nicht, ob du die Woche diese COP22 in Marrakesch verfolgt hast. Ich habe ein bisschen was gesehen und da ist schon geäußert worden, dass sozusagen der Geist von Trump darüber geschwebt hat. Ich finde aber gut, dass die Formel E hergeht und sagt, okay, der soll sich das mal anschauen, der Trump. Und kriegt er von Agag die Einladung für das US-Rennen in New York. Könnte mir schon vorstellen, dass ihm das gefallen wird. So wie man die Amerikaner kennt, mit ihrer Show.
Finden sie eigentlich gut, ne?
Finden sie eigentlich gut. Ja. Und ich bin also schon guten Mutes, dass Trump zur Vernunft kommt und sich dem Klimaproblem sich auch damit auseinandersetzt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner dort ausscheren. Ich glaube, dass auch dann der Druck aller anderen Länder zu groß sein wird. Und die Formel E ist ein Teil davon. Der Agag macht das ganz richtig, hat sich eigentlich sehr positiv über Trump geäußert. Er hat gesagt, dass er sehr optimistisch ist, was Trump machen wird, dass er das nicht alles so machen wird, wie er vor der Wahl gesagt hat. Also wenn die Herren dann an der Macht sind, schaut es dann wieder ein bisschen anders aus. Aber
ja, sie sind ja auch nicht alleine diejenigen, die Dinge bestimmen. Also Politik ist ja viel für und wider und Kompromisse und letzten Endes sind dann auch die härtesten Worte am Ende meistens nicht mehr so wild, wie sie am Anfang mal waren. Also auch da, glaube ich, sollte man eher optimistisch sein und darauf hoffen, dass die Dinge, wie hat Agag gesagt, dass die Dinge nicht so katastrophal werden, wie viele voraussagen.
Genau.
Und er hat in dem Zuge auch darauf hingewiesen, dass ja Trump sich so bei den ersten Auftritten nach der Wahl relativ verständnisvoll gezeigt hat und irgendwie so einen Gang zurückgeschaltet hatte in dem, was er gesagt hat. Also auch in dem Bereich müssen wir wahrscheinlich optimistisch sein und das Beste hoffen. Hier geht es jetzt tatsächlich nur erstmal um den New York E-Prix und was man damit bewirken kann und irgendwie was an großen Effekten dabei rauskommt, das muss sich dann noch zeigen.
Mir fällt da noch ein, die Amerikaner können ja das großartige Shows zu bieten. Wäre vielleicht eine coole Sache, dem Trump ein Formel-E-Rennen hinzustellen und dass er selber mal da eine Runde in New York mit dem Auto rumfährt.
Passt er da rein? Der ist groß, oder?
Ja, das kann man schon so weit richten. In der ersten Saison ist der Bürgermeister von London, der heutige Außenminister, damals im Formel-E-Renner gefahren und das war auch, fand ich, als coole Aktion. Also,
ja, das weckt natürlich dann nochmal so richtig die Faszination auch dafür. Also wenn man jetzt dem nicht grundlegend abgeneigt ist, sage ich mal, ne? Wenn man das irgendwie interessant findet, dann ist das natürlich eine Chance, die man nutzt und wo man dann richtig was rausholen kann als Erlebnis so.
Könnte man schon gut vorstellen und es wäre auch sicherlich ein paar Schlagzeilen wert, Trump im Formel-E-Auto rast durch Brooklyn.
Ja, das wäre doch mal ein Zeichen. Ja, schauen wir mal. Das würde ich mich jedenfalls freuen, das zu sehen. Das ist sicherlich, ja, zumindest ein lustiges Bild. Schauen wir mal, was da so passiert. Ja, beim Thema Nachhaltigkeit und Events und so weiter und so fort ist ja die Formel E ohnehin hier und da relativ groß unterwegs. Und zwar nicht zuletzt mit diesem Projekt in Grönland, wo Lucas di Grassi seinen Formel-E-Renner über die zweitgrößte Eisfläche der Welt gefahren hat. Und daraus ist ja erstmal so ein 1,5 Minuten YouTube-Video entstanden, was wohl weit über 4,5 Millionen Aufrufe eingespielt hat. Und letzten Endes hat dann jetzt die Aurora Media, die glaube ich auch den World Feed der Formel-1-Rennen produziert, daraus einen Film namens Ice Drive produziert, 52 Minuten lang, wo es sich unter anderem eben um diese Grönland-Eis-Geschichte dreht. Kennst du Details, was in dem Film noch so vorkommt?
Ich habe jetzt den ganzen Film, der dauert, glaube ich, um die
52 Minuten.
52 Minuten, sowas, genau. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich glaube, der wurde jetzt erst am Wochenende auf für die britischen und amerikanischen Amazon Prime User freigeschaltet. Ja. Ich hoffe, dass der auch bald bei uns zu sehen wird. Aber wenn man sich mal dieses 1,5 Minuten lange Video anschaut, ist schon eine coole Sache, wie der Lucas di Grassi da über das Eis fährt. Und ja, es war glaube ich auch das erste Mal, dass überhaupt eine Rennserie auf Eis gefahren ist in Grönland. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du den Grund weißt, warum die das gemacht haben.
Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, es ging irgendwie auch um Promotion Richtung Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.
Genau, also speziell wollte man darauf aufmerksam machen, wie das Eis in Grönland eben immer mehr auch schmilzt. Mhm. Und aufgrund dessen hat sich Lucas di Grassi in Zusammenarbeit mit seinem Partner Schaeffler und der Bank Julius Baer, die ja auch in der Formel E tätig sind, haben sich dieses Projekt sozusagen wirklich ein tolles Projekt einfallen lassen und sind da spektakulär auf dem Eis gefahren. Also die Bilder, wenn man sieht schon sehr, sehr cool aus.
Ja, das ist schon ein ganz ordentlicher Stunt. Das Schöne dabei ist, du hast ja die Grassi kürzlich getroffen, richtig?
Ganz genau. Ich war jetzt vorletzte Woche in München auf der Messe Elektronika. Das war kurz vor dem Marrakesch Ebri und da war Lucas di Grassi mit seinem Teamkollegen Daniel Abt bei seinem Sponsor Wirt Eisers Gruppe. Und da konnte ich mich mit Lucas di Grassi ein bisschen unterhalten. Wir haben ein ganz nettes Interview geführt und da habe ich auch ihm die Frage gestellt, was er von diesem Projekt denn erwartet und was für ihn da wichtig war. Mhm. Vielleicht können wir da mal kurz reinhören.
Machen wir doch. Wir hören uns gleich danach wieder.
Okay.
I went to Greenland mainly because Schaeffler was a partner and Julius Baer. They were partners in that specific project. They asked me to go. Okay. And I was happy to do it for... not charity, but for a greater good. So it was a project that for me was, I had zero financial incentive to do that. It was just to showcase that Formula E, apart from pushing technology forward, it was really to show that there is a strong message behind driving electric cars. And now on the COP22 that happens in Marrakesh, we're going to present the full documentary behind that expedition that could have gone wrong 100 times. So if we try to repeat it that 100 times, 90 times will go wrong. Because it was so much stuff going on, it was so risky, so much stuff, that actually for me was a great experience, but once was good enough, I think.
Willkommen zurück. Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Interview, das Erich mit Lucas di Grassi geführt hat auf der Elektronika. Und Erich, du machst dann entsprechend natürlich auf eformel.de dem nächsten Artikel dazu, oder?
Ganz genau, da haben wir dann das ganze Interview mit Lucas di Grassi, hat ganz interessante Aussagen gesagt. Darauf können sich die Formel-E-Fans von eformel.de sicherlich jetzt schon freuen. Genau, dann wäre auch noch zu erwähnen, Lucas di Grassi war nicht nur in der Arktis, sondern er ist ja neben dem Abt-Piloten auch Serienbotschafter der Formel-E. Mhm. Und er wird kommende Woche am Mittwoch, ist es am 23. November in Tokio, mit dem Abt-Team einen Demo-Run dort fahren. Dort gibt es, glaube ich, eine Elektronikmesse in Tokio. Und dort wird er 2 Runden in der Innenstadt von Tokio mit dem Abt Schaeffler FE02 fahren und wird den Leuten zeigen, was E-Mobilität heißt, wie das ausschaut. Ich glaube, die Japaner werden da ganz begeistert davon sein.
Ja, das glaube ich auch. Da sind die bestimmt jetzt schon heiß drauf. Also die, die es schon wissen. Und die anderen werden wahrscheinlich überrascht gucken, wenn es soweit ist. Naja.
Genau.
Ja, cool. Dann hoffe ich mal, dass es irgendwie ein YouTube-Video davon geben wird. Denn das möchte ich mir natürlich auch gerne ansehen. In dem Setting mit dem E-Renner durch die Stadt, das will man auf jeden Fall nicht verpassen, denke ich. Ja, Erich, ich glaube, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir haben dann jetzt doch einiges zusammengequatscht, denke ich. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast.
Gerne.
Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin findet ihr alles auf Twitter, Facebook und natürlich eformel.de. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Servus.